Er sollte schwer enttäuscht werden. Ökonomen, die keine Fans der Entscheidungstheorie waren, ignorierten zum größten Teil das Allais-Problem. Wie es häufig geschieht, wenn eine Theorie, die allgemein anerkannt ist und sich als nützlich erwiesen hat, in Zweifel gezogen wird, taten sie das Problem als eine Anomalie ab und wandten weiterhin die Erwartungs-Nutzen-Theorie an, als wäre nichts geschehen. Dagegen haben Entscheidungstheoretiker, eine gemischte Gruppe von Statistikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Philosophen und Psychologen, Allais Herausforderung sehr ernst genommen. Als Amos und ich mit unserer Zusammenarbeit begannen, war eines unserer ersten Ziele, eine befriedigende psychologische Erklärung des Allais-Paradoxons zu finden. Die meisten Entscheidungstheoretiker, bemerkenswerterweise Allais eingeschlossen, glaubten weiterhin an die Rationalität des Menschen und versuchten, die Regeln rationaler Entscheidungsfindung so zu modifizieren, dass das Allais-Muster zulässig wird. Im Lauf der Jahre gab es mehrere Versuche, eine plausible Begründung für den Sicherheitseffekt zu finden, keiner davon war besonders überzeugend. Amos hatte für diese Bemühungen wenig Verständnis. Er nannte die Theoretiker, die Verstöße gegen die Nutzentheorie rational erklären wollten, Anwälte für die Fehlgeleiteten. Wir schlugen eine andere Richtung ein und behielten die Nutzentheorie als eine Logik rationaler Wahl zwar bei, gaben jedoch die Annahme auf, Menschen wären vollkommen rationale Entscheider. Wir setzten es uns als Aufgabe, eine psychologische Theorie zu entwickeln, die die Entscheidungen von Menschen unabhängig davon, ob sie rational sind, beschreiben sollte. In der neuen Erwartungstheorie sollten die Entscheidungsgewichte nicht identisch sein mit den Wahrscheinlichkeiten. Entscheidungsgewichte. Viele Jahre nach der Veröffentlichung der neuen Erwartungstheorie führten Amos und ich eine Studie durch, in der wir die Entscheidungsgewichte, die individuelle Präferenzen für Glücksspiele erklären, mit Hilfe niedriger Geldeinsätze maßen. Die Entscheidungsgewichte waren identisch mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten an den Extremen. Beide sind gleich 0, wenn das Ergebnis unmöglich ist, und beide sind gleich 100, wenn das Ergebnis sicher ist. Aber in der Nähe dieser Punkte weichen die Entscheidungsgewichte deutlich von den Wahrscheinlichkeiten ab. Am unteren Ende begegnen wir dem Möglichkeitseffekt, unwahrscheinliche Ereignisse sind stark übergewichtet. So beträgt zum Beispiel das Entscheidungsgewicht, das einer Wahrscheinlichkeit von 2% entspricht, 8,1. Wenn Menschen den Axiomen des rationalen Entscheidungsverhaltens gehorchten, wäre das Entscheidungsgewicht 2, also wird das seltene Ereignis um einen Faktor von 4 übergewichtet. Der Sicherheitseffekt am anderen Ende der Wahrscheinlichkeitsskala ist noch frappierender. Ein 2%iges Risiko, die Prämie nicht zu gewinnen, verringert den Nutzen des Glücksspiels um 13%, von 100 auf 87,1. Um die Asymmetrie zwischen dem Möglichkeitseffekt und dem Sicherheitseffekt zu verstehen, stellen Sie sich zunächst einmal vor, dass Sie eine Chance von 1% haben, $1 Million zu gewinnen. Sie werden das Ergebnis morgen erfahren. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie fast sicher sind, $1 Million zu gewinnen, aber dass Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% leer ausgehen. Auch hier erfahren Sie das Ergebnis morgen. In der zweiten Situation scheint die Angst markanter zu sein als die Hoffnung in der ersten. Der Sicherheitseffekt ist auch deutlicher ausgeprägt als der Möglichkeitseffekt, wenn das Ergebnis ein chirurgisches Desaster statt eines finanziellen Gewinns ist. Vergleichen Sie die Intensität, mit der Sie sich auf den schwachen Hoffnungsschimmer bei einer höchstwahrscheinlich tödlich verlaufenden Operation konzentrieren, verglichen mit der Furcht vor einem 1%igen Risiko. Die Kombination des Sicherheitseffekts und des Möglichkeitseffekts an den beiden Enden der Wahrscheinlichkeitsskala geht zwangsläufig mit einer unzulänglichen Sensitivität für dazwischenliegende Wahrscheinlichkeiten einher. Sie können sehen, dass das Spektrum der Wahrscheinlichkeiten zwischen 5% und 95% mit einem viel schmaleren Bereich von Entscheidungsgewichten von 13,2 bis 79,3 verbunden ist, was etwa 2/3 dessen entspricht, was rational zu erwarten ist. Neurowissenschaftler haben diese Beobachtungen bestätigt und Hirnareale entdeckt, die auf Veränderungen der Wahrscheinlichkeit, einen Preis zu gewinnen, reagieren. Die Reaktion des Gehirns auf Wahrscheinlichkeitsschwankungen weist bemerkenswerte Übereinstimmungen mit den Entscheidungsgewichten auf, die auf der Basis empirischer Wahlen geschätzt wurden. Extrem niedrige oder hohe Wahrscheinlichkeiten, unter 1% oder über 99%, sind ein Sonderfall. Es ist schwierig, sehr seltenen Ereignissen ein bestimmtes Entscheidungsgewicht zuzuschreiben, weil sie manchmal gänzlich ignoriert werden und ihnen faktisch ein Entscheidungsgewicht von 0 zugeschrieben wird. Andererseits wird man diese sehr seltenen Ereignisse, wenn man sie nicht ignoriert, mit Sicherheit übergewichten. Die meisten von uns verbringen sehr wenig Zeit damit, sich den Kopf über eine mögliche Kernschmelze in einem Reaktor zu zerbrechen oder über große Erbschaften von unbekannten Verwandten zu fantasieren. Doch wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ein unwahrscheinliches Ereignis konzentrieren, gewichten wir es viel stärker, als es seine Wahrscheinlichkeit verdient. Zudem haben wir wenig Gespür für Risikoschwankungen bei niedrigen Wahrscheinlichkeiten. Ein Krebsrisiko von 0,001% lässt sich nicht leicht von einem Risiko von 0,00001% unterscheiden, obgleich ersteres 3000 Krebsneuerkrankungen im Jahr entsprechen würde, während letzteres nur 30 neue Krebsfälle bedeutete. Wenn man einer Bedrohung Aufmerksamkeit schenkt, ist man besorgt. Und in den Entscheidungsgewichten spiegelt sich das Ausmaß der Besorgtheit wider. Wegen des Möglichkeitseffekts ist die Sorge nicht proportional zur Wahrscheinlichkeit der Bedrohung. Es genügt nicht, das Risiko zu verringern oder abzuschwächen. Um die Sorge zu beseitigen, muss die Wahrscheinlichkeit auf 0 reduziert werden. Die nachfolgende Frage ist aus einer Studie über die Rationalität der Bewertungen von Gesundheitsrisiken durch Verbraucher übernommen, die in den 1980er Jahren von einem Team von Ökonomen veröffentlicht wurde. Die Umfrage richtete sich an Eltern kleiner Kinder. Angenommen, Sie verwenden gegenwärtig ein Insektenspray, das Sie pro Dose $10 kostet und das zu 15 Inhalationsvergiftungen und 15 Vergiftungen bei Kindern je 10.000 benutzte Dosen Insektenspray führt. Sie hören, dass es ein teureres Insektizid gibt, das beide Risiken auf 5 für jeweils 10.000 Dosen reduziert. Wie viel wären Sie bereit, dafür zu zahlen? Die Eltern waren bereit, im Schnitt zusätzliche $2,38 zu zahlen, um das Risiko um 2/3 zu verringern, von 15 auf 5 je 10.000 Dosen. Um es vollständig auszuschalten, waren sie bereit, $8,09 zu bezahlen, also mehr als 3-mal so viel. Weitere Fragen zeigten, dass die Eltern die beiden Risiken, Inhalation und Kindervergiftung, als getrennte Sorgen behandelten und bereit waren, eine Sicherheitsprämie für die vollständige Beseitigung beider zu zahlen. Diese Prämie ist kompatibel mit der Psychologie der Sorge, aber nicht mit dem rationalen Modell. Das viergeteilte Muster. Als Amos und ich unsere Arbeit an der neuen Erwartungstheorie begannen, gelangten wir schnell zu zwei Schlussfolgerungen. Menschen messen weniger dem Vermögen an sich als vielmehr Gewinnen und Verlusten einen Wert bei, und die Entscheidungsgewichte, die sie Ergebnissen zuschreiben, unterscheiden sich von Wahrscheinlichkeiten. Keine der beiden Annahmen war völlig neu, aber beide zusammen erklärten ein spezifisches Muster von Präferenzen, das wir das viergeteilte Muster nannten. Glücksspiele im Schatten des Gesetzes. Der Rechtswissenschaftler Chris Guthrie hat das viergeteilte Muster auf zwei Situationen angewandt, in denen der Kläger und der Beklagte in einem Zivilprozess einen möglichen Vergleich in Erwägung ziehen, mit eindrucksvollen Ergebnissen. Die Situationen unterscheiden sich bezüglich der Erfolgsaussichten der Klage. Wie in einem Szenario, das wir vorhin betrachteten, sind Sie ein Kläger in einem Zivilprozess, in dem Sie eine hohe Summe Schadensersatz fordern. Der Prozess verläuft sehr gut und Ihr Anwalt zitiert die Meinung von Experten, wonach Sie eine 95%ige Chance haben, einen uneingeschränkten Sieg davonzutragen. Aber er fügt diese Warnung hinzu: Man kennt das Ergebnis immer erst, wenn der Richter das Urteil verliest. Ihr Anwalt drängt Sie, einen Vergleich anzunehmen, bei dem Sie vielleicht nur 90% der von Ihnen gerichtlich geforderten Schadensersatzsumme erhalten. Die Frage, die Ihnen durch den Kopf geht, lautet: bin ich bereit, eine wenn auch geringe Wahrscheinlichkeit, völlig leer auszugehen, in Kauf zu nehmen. Selbst 90% der geforderten Summe sind eine Menge Geld und ich bekomme sie sofort.